Was ist denn das Austropop? Wenn ich jetzt eine, ab wann darf sich was Austropop nennen? So oder so. Und dann eben, wenn ich jetzt eine Platte mache, die handelt nur von österreichischen Themen. So, also eine rein österreich-inhaltliche Platte und es ist Pop, also es ist ja auch Austropop.
Und das war für mich eine sehr politische Haltung und auch eine politische Motivation, um mal zu zeigen, okay, wenn man schwarze Menschen auf der Bühne sieht, die jetzt Austropop spielen und, nicht, und nicht so R&B oder ja, so Sachen wie jetzt irgendwie Klischee, das Klischee, was macht das in den Köpfen von weißen Österreicherinnen und Österreicher und was macht das in den Köpfen von schwarzen Österreicherinnen und Österreicher?
Wie geht's euch?
Gut, ich hatte tatsächlich Einschlafprobleme, wie ich immer habe. So, ja. Tatsächlich, ich habe ja ein Stück drüber gemacht. Hotelbetten und ich weiß, ich habe am nächsten Tag irgendwie eine wichtige Verabredung oder irgendeinen Termin, dann kann ich nicht schlafen. Und das hatte ich heute Nacht auch.
Ah, okay.
Und dann wälze ich mich da. Hm.
Ist das nur, wenn es wichtige Termine gibt? Oder?
Ja, also tatsächlich bei Konzerten schläfst du ja erst betrunken danach. So. Und, aber wenn ich irgendwie ein Videodreh habe oder irgendwie irgendwelche Besprechungen in einer anderen Stadt, dann tatsächlich habe ich immer brutale Einschlafprobleme.
Also du bist auch gerade in der Promophase,
ja,
für dein Album.
Ja.
Und das ist ja das Wien-Album,
ja,
jetzt bei dir.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Kann ich dir 5 verschiedene Geschichten erzählen? Ich nehme mal die rustikale. Tatsächlich 2 Freunde von mir jammerten rum. Es war tagsüber, also so, das ist ganz wichtig bei der Geschichte, dass sie keine Presse kriegen. Und dann habe ich gesagt, ja, die Leute, die gewillt sind, über euch was schreiben zu wollen, müssen am Chefredakteur vorbei. Und viele Platten verkauft ihr nicht. Was ist das Argument? Macht doch eine Platte mit einem Thema. Ja. So, was soll denn das für ein Thema sein? Ja, nimm doch einfach eine Stadt. Ja, Stadt. Was denn? Wien, habe ich dann gesagt. Und dann habe ich ihnen die geklaut. Und ja. Der andere Grund ist tatsächlich, also jeder hat ja, glaube ich, bei einer Platte irgendwie einen Ausgangspunkt. Und ein Ausgangspunkt kann irgendwie tatsächlich, ja, wir möchten die und die Instrumentierung oder Texte sollen mehr, ja, in die Richtung gehen. Und für mich war, also ich finde wirklich das Wort Wien toll. Also Text ist ja auch Klang. Also Text ist ja nicht nur Inhalt, sondern auch Klang. Und das Wort Wien ist phonetisch spitz, also wunderschön. Und die ersten, alle frühen Stücke, war auch in jedem Stück das Wort Wien drin. Deswegen gibt es ein Bonusalbum, weil ich zu oft das Wort Wien auf dem Album hatte. Für mich war Wien eben, ich finde die Stadt faszinierend und Ausgangspunkt sozusagen eigener Gedanken. Sozusagen so davon ausgehend, was interessiert mich über mich selber, mich selber erfahren über Wien. Wie klingt das?
Das klingt gut, auch vielleicht Auszeit vom eigenen Ich in einer anderen Stadt.
Ja, da haben wir es doch.
Aber in welchem Kontext warst du in Wien immer?
Also ich war, als Kind,
also
ich war als Kind tatsächlich, ich hatte sehr alte Eltern und wir haben immer Italien-Urlaube gemacht. Ja. Und dann war Zwischenstopp Wien ganz oft. Also eben Lipizzana und all so ein Kram. ich finde Wien irgendwie, und ich finde bei Wien eben auch das Faszinierende. Also es ist eine deutschsprachige Stadt und ist trotzdem kulturell so weit entfernt. So, also ja. das
von Hamburg aus gesehen.
Ja.
Und Multa, du lebst ja schon länger in Wien.
Ich lebe schon länger in Wien,
genau. Du bist in Salzburg aufgewachsen.
Genau, in Salzburg geboren und mit meiner Mutter mit 12 nach Wien gezogen. Und meine Eltern sind aus Tansania. Genau, und somit, Wien war halt für mich jetzt schon, oder ist noch immer eine interessante Stadt, weil es halt im Vergleich zu Salzburg ist halt Wien halt schon sehr vielfältig und sehr divers und es gibt Ecken, wo man nur Englisch spricht und gibt wieder Ecken, wo man die ärgsten Wienerinnen und Wiener halt irgendwie kennenlernt. Wien steckt für mich immer voll Überraschungen. Noch immer, mit 31 bin ich an einem Ort, wo ich mir denke, so okay, krass, war ich noch nie dort. das ist so mein Bezug zu
Wien. Also das wäre eine Überraschung, finde ich eben auch interessant. Ja. Also eben Wien, weil ich eben tatsächlich, meine Platte ist eigentlich ja Karl May. Also da berichtet so ein Idiot über was. Und ich finde Themen interessant, wo ich schon von vornherein weiß, ich werde dem Thema nie wirklich habhaft werden. Also ich kann mich nur dran richtig abarbeiten. Und das fand ich eben interessant. So ein Berg, den ich nicht erklimmen kann. Und ich weiß, ich werde nur bis zur, die Sherpas werden hochlaufen, aber ich werde nur auf der zweiten Station bleiben.
Ist das auch so ein bisschen eine Provokation gegenüber den Wienerinnen?
Nee, überhaupt nicht. Ernsthaft, nein, überhaupt nicht. Das liegt dir. Also mir war es tatsächlich, ich habe viele Texte tatsächlich, ich hatte, als ich die Platte schrieb, war ich letztes Jahr, war ich ziemlich lange krank und lag deswegen viel im Bett und habe dabei Texte geschrieben. Und da eben der Text, der für mich jetzt persönlich wichtig ist, ist dieses Stück Tourist. Ja. Also wo ich eben auch sage, dass ich der Sache nicht habhaft werden kann. So, was erdreiste ich mich hier über eine Stadt zu singen, wo ich wirklich immer nur an der Oberfläche kratzen kann. Ich werde da nie wirklich tatsächlich, was bedingt und wieso was wirklich so ist, weil das ist schon seit Jahren so und da ist noch die Lobby und bla 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 und also...
Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich bin ja auch nicht aus Wien, ich komme aus Kärnten eigentlich.
Ja. Ja.
Auch ein anderes Pflaster, anders als Salzburg.
Ja.
Aber ich lebe seit 20 Jahren hier und ich bin mir nur immer nicht sicher, was dieses Wien eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Es ist irgendwie interessant, ist irgendwie die Reputation von Wien, weil mich hat es irgendwie jetzt nicht so überrascht, dass dann irgendwie aus Deutschland ein Künstler meint, okay, jetzt schreibe ich quasi eine Ode an Wien oder whatever. Weil
Abhandlung.
Eine Abhandlung, weil ich finde, Wien hat mittlerweile schon popkulturtechnisch eine gewisse Relevanz gewonnen.
Was ich ja tatsächlich schade finde, also wenn wir jetzt so Deutschland nehmen, also Hamburg ist klar, Hamburg und Berlin und so, ich finde es ja immer blöd, wenn eben tatsächlich irgendwas auf eine Stadt reduziert wird. Das finde ich wirklich doof. Also eben, ich weiß noch, eben in den 90ern, als dann Manchester plötzlich, also ich finde es eben ja gut, oder Liverpool sozusagen, wenn mittlere Städte eben auch mal auf der Landkarte auftauchen. So.
Ja.
Also ich habe ja viel auch mit Söhnen Mannheims gemacht, so bevor... das Aluhütchen ganz fest saß. So. und deren Anliegen war eben auch, Mannheim auf die Landkarte kriegen. Das fand ich eben interessant. So. Okay. Und Mannheim ist ja tatsächlich auch die erste multikulturelle Stadt gewesen, weil der Fürst im 16. Jahrhundert tatsächlich auch viele, also es gibt in Mannheim sehr große schwarze Community. Also einerseits über GIs und seit dem 16. Jahrhundert, weil der Fürst gesagt hat, kommt alle zu uns, hier ist es schön und tatsächlich überhaupt keine Dünkel hatte irgendwie. Das war tatsächlich die erste multikulturelle Stadt in Deutschland.
Ah, witzig.
Ja, Entschuldige, aber du bist ja damals auch bewusst nach München gegangen und nicht nach Berlin, oder?
Tatsächlich habe ich in Vorbereitung auf die jetzt heute anstehenden Interviews tatsächlich drüber nachgedacht. Also tatsächlich ist das verwandt. Also dass ich jetzt mir Wien ausgesucht habe, das hat auch mit München zu tun, weil ich auch da an München das weit entfernte interessant fand und mich daran abgearbeitet habe. Also so ein bisschen ähnlicher Antrieb.
Und auch sehr im Osten gelegen, oder? Aus deutscher Sicht, Wien jetzt.
Ist das Wien?
Ja, schon, geografisch.
Ich hab's nicht so mit dem.
Aber ich muss auch so, mein Bezug zu Hamburg ist auch sehr interessant, weil als ich begonnen habe, mit meiner Band At Pavilion Musik zu machen, das ist mein englisches Projekt, wo ich Indie-Rock mache, war halt Hamburger Schule für mich sehr präsent. Ja. So Tomted, Ketka, so das ist Grautil, Van Cleef,
Ecke. Die aber nicht Hamburger Schule sind.
Sie sind nicht
Hamburger Schule. Machen wir schön Hamburger Schule
super,
Diskussion.
Ja, bitte, ich bin hier, um zu lernen.
Nein, also Hamburger Schule, also in Hamburg oder auch in Deutschland, nervt das Thema wie Sau. Weil wirklich sich die Leute da die Köpfe anhören. Wie definiert man Hamburger Schule? Da könnten wir dann auch gleich eine schöne Überleitung, wie definiert man Austropop?
Das so. Finde ich ja super.
Hamburger Schule als Genre ist, tatsächlich nimmt man bei Hamburger Schule eben tatsächlich Leute, die zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt angefangen haben, Musik zu machen, egal wie. Oder ist Hamburger Schule tatsächlich... Geht es da um eine bestimmte Art zu texten? Also ist es, muss Hamburger Schule tatsächlich politisch motiviert sein? Oder kann man auch normalen Pop machen und hat eben ist eine Generation an Musikern? Und das ist daran streitet sich da
Hamburg. Also ich habe das sogar noch.
Und Ketka sind eben viel später. Das ist einfach nur der Grund.
Ja, weil ich habe es einfach so verstanden.
Die zweite Welle.
Nee, das ist, war schon alles im Gulli.
Ach, wirklich? Weil ich habe für mich verstanden, Hamburger Schule ist einfach so deutsche Band, die auf Indie-Rock.
Nee, Hamburger Schule ist tatsächlich.
Ist es noch viel weiter?
Viel weniger. Hamburger Schule ist eben 90er sozusagen, zu Zeiten von aufkommenden Grunge sozusagen. Ich habe das eben in München eben nur aus dem Zündfunk immer beobachtet, so aus der Sendung. Zündfunk, eine Radiosendung des Bayerischen Rundfunks.
Konntest du nicht damit anfangen?
Überhaupt nicht, nein.
Ja.
Also junge Bildungsbürgertum, Jungs, die viel zu große Schuhe tragen, geistig.
Ja, halt ich fand es wunderbar, ich war so, wow, in Ahnung, so
aber gestrahlt. Aber eben, so, richtig, Hamburger Schule ist Ozonsuppenwürfel machen Krebs, allwissende Billardkugel und das ist wirklich sehr verquere jungintellektuellen Musik.
Aber die Band, die Braut haut ins Auge zum Beispiel.
Das ist eben die Frage, die ja eben den Streit haben. Genau. Ist das das? Und das ist ja eine normale Popband. Ist das eben auch Hamburger Schule?
Die waren auch am Major Label. Ich habe nämlich letztens mit Bernadetta Hengst und Peter Debling gesprochen. Und die zählen sich eigentlich schon dazu.
Ja, würde ich eben auch. Aber es ist eben es ist eben wirklich die Frage. Also, und das macht wirklich mit Austropop dann eben auch Sinn. Also, ein Genre. Ist ein Genre, ist das sozusagen, machst du ein Genre daran fest, sozusagen, wie die Person optisch rüberkommen? Haben die ähnliche Haarschnitte, ähnliche Kleidung? Mhm. Und haben sie eine ähnliche Klangkörper, sozusagen, gibt es bevorzugte Instrumente, gibt es ein bevorzugtes Tempo, also, oder ist das sozusagen eine Generation in einer Stadt sozusagen, die gleichzeitig angefangen haben, Musik zu machen?
War dir das irgendwie wichtig bisher, Mutter?
Was denn?
Also irgendwie Genres, also wo du sitzen könntest?
Also ich habe neulich eine Analyse gehört von Shirin David und Chiago, die haben ein neues Lied veröffentlicht. Yeah. Und dann hat irgendwie die Journalistin irgendwie versucht, das einzuordnen, wo man das jetzt irgendwie sieht. Und sie hat irgendwie einen sehr klugen Spruch gesagt. Ich meine, naja, die Musikschaffenden, die machen halt ihre Musik und so weiter. Und der Journalismus, die Journalistinnen und Journalisten entscheiden dann, oder die müssten dann, das ist quasi ihre Aufgabe, das dann in einer Epoche dann zuzuordnen, wie auch in der deutschen in der deutschen Literatur so mit Realismus whatsoever die Texterinnen und Texter haben sich gedacht so ach jetzt schreibe ich diese Art von Text und jetzt mache ich diese Art von Musik. Ich glaube halt schon, dass die Medienlandschaft dann das ist quasi deren Job zu entscheiden, okay, wo befinden wir uns gerade, auch mit dem Cloud-Rap und so weiter, wo mit Moneyboy und danach mit Young Huren und so weiter und so fort. Das ist ja alles, glaube ich, wir Künstler, wenn ich auch für dich spreche, wir machen halt, ne, wir veröffentlichen und die Journalisten und Journalistinnen und die Labels müssen dann quasi entscheiden, okay,
Labels oder Journalisten,
wo befinden wir uns gerade zeittechnisch.
Wobei das eben jetzt halt diese Genres sind ja, also ich wurde ja der NDW zugeordnet und fühle mich eben der ersten NDW zugehörig, eben die wirklich Underground und versucht irgendwie überhaupt die Frage, was ist Musik oder was kann ein Text sein oder was darf man auf einen Tonträger rausbringen, wie weit kann man da gehen? Und die zweite Welle eben tatsächlich, wo dann eben mich jahrelang eben verfolgt hat, ja, du bist doch dicke mit Markus und Nina und ich kriegte jedes Mal einen Wutanfall. Mit solchen Idioten habe ich nichts zu tun. So. Ebenso Labels sozusagen, die helfen sozusagen, dass man eben mit denen sozusagen dann eben mehr Öffentlichkeitsarbeit kriegt. Ja. Und du kennst das doch auch, dass du, dass man ja eben angeben muss, was ist deine Musik für ein Genre? Und, was sagt man da?
Du hast ja schnell dich wieder dem Ganzen entzogen, oder?
Also. Deswegen bin ich ja nach München gegangen, in die Öde. In die kulturelle Einöde.
Aber ich glaube, es ist eher eine tolle Brücke jetzt auch zu dem, warum wir heute hier sind, warum wir überhaupt gemeinsam hier sitzen, weil eben mein Label halt Staatsakt, die haben zu meiner Single Schwarzer Hase haben sie einen Pressetext verfasst und haben auch, ich habe denen auch einen Einblick gegeben zu meinem Film, der dieses Jahr rauskommt, Austro Schwarz. Und in dem Film habe ich mich mit Austropop befasst. Und eben Maurice Summen, halt mein Labelboss, war so, okay, super Thema, Austropop. Mutter macht gerade deutschsprachige Musik, ist Österreicher, na, dann nennen wir ihn auch Schwarzer Austropop. Und Andreas Sora hat eben den Newsletter ja von Staatsakte abonniert gehabt und hat sich dann sehr gut getroffen mit deinem Album.
Ja, also ich fand wie das Stück, Schwarze Hase, ein tolles Stück so. Fand übrigens auch das Video toll. Ja. Ich fand auch das andere Video danach übrigens auch toll.
Ah, cool.
Und eben tatsächlich, hey, ich habe hier gerade die Platte, lass doch mal irgendwie zusammen sich über dieses komische Wort Austropop, und über das ich immer wieder mich in Erstaunen versetzt, was ist das oder was soll das sein, Austropop? Also ja. Ich habe natürlich ganz viel gelesen. Und ist Austropop ein Genre oder weil eigentlich ein...
Das Gefühl.
Ja, eben, was ist, also eben tatsächlich, es kann ein Genre sozusagen, die Acts, die unter Austropop laufen, das ist jetzt seit 50 Jahren ja. so, oder sowas, und die haben nichts gemeinsam.
Ja.
Also was ist, wo wir jetzt gerade vorher drüber gehen haben, also sie haben nicht einen bestimmten Klang, eine bestimmte Art zu texten oder eine Kleidung oder was weiß ich. Wieso werden Leute...
Ja. Also für mich ist halt Austropop ein sehr spannendes Thema, weil ich komme eben aus dieser Indie-Ecke halt und ich habe begonnen Musik zu machen 2010 und da waren halt so Bands wie Japanik und Francis International Airport so sehr präsent in meinem Kopf und dann kam halt dann diese Bilderbuch- und Wanderwelle. Und das war dann so interessant für mich, weil dann die Journalisten gemeint haben, Wander, die machen jetzt so neuen Austropop und Bilderbuch und Wanderwand hat so voll dagegen, also nee, wir machen jetzt nicht Austropop, das ist voll blöd und so weiter. Das ist irgendwie,
das ist interessant, das wusste ich nicht.
Das war meine Wahrnehmung und ich war so, interessant, dass die sich da so dagegen wehren, weil warum ist das jetzt irgendwie so negativ behaftet? Und dann eben im Zuge meines Films mit Austroschwarz war ich so, hey, ich finde es irgendwie gerade sehr gefährlich, was gerade passiert in dem Land Österreich mit dem Rechtsruck und so weiter und so fort. Und warum kommt diese Aversion gegen Austropop, gerade von linken Musikschaffenden? Es wäre irgendwie toll, wenn wir irgendwie gemeinsam schaffen, eine neue Art von Austropop.
Aber das Wort eben, wenn man es jetzt bösartig, ist es ja eigentlich scheiß Nationalstolz. Also irgendwie, es gab in Deutschland auch mal kurz das Genre Deutschrock, was dann irgendwie, und eben alle, Deutschrock war dann in meiner Blase natürlich das übelste Schimpfwort, dass es Deutschrock ist, weil eben dieser Nationalstolz ist wirklich das, also das braucht kein Mensch. So eben wenn eben dieses Genre dann benutzt wird, dieses Wort, was soll das heißen? Wir sind Österreich oder was? Ja.
Was
für Österreich first?
Was war es für dich quasi? Voll. Also welche Künstlerinnen und Künstler?
Also ich bin ja 61 Jahre alt.
Na, 40.
Jetzt 40.
Ja, ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag.
Darf man gratulieren? Nee.
Okay. So. Also ich habe das eben tatsächlich wirklich noch als das Austropop in Deutschland promotet wurde, das war eben wirklich noch diese erste Welle, weswegen auch das Wort mal erfunden wurde, um ins Radio reinzukommen. So.
Ja.
Und das war wirklich noch Reinhard Fendrich und
Austria 3 auch. Banner dann.
Ja, genau. Also eben so die eigentlich Österreich-Folk.
Ja.
So.
Ja.
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 Aber wie willst du, Mutte, das jetzt diesen Ausdruck auch, also dieses Genre für dich nutzen auch quasi mit deiner Solo-Karriere?
Ja, ich war schon ein bisschen, ich war verblüfft, warum gerade, also dass dann mein Labelboss eben Maurice Summe dann auch so Pop dann noch einmal erwähnt hat in dem Pressetext halt so. Was ich auch gut finde, weil
also, eben, damit wollte er provozieren.
Ist ein Marketing und deswegen sitzen wir auch da. Also auch danke.
Danke. Schwarzer?
Ja, schwarzer
Ausgrenzung, ja.
Genau.
Und zwar nicht inhaltlich, sondern optisch schwarz.
Ja. Oder inhaltlich auch. Also schwarz ist ja nicht nur auf
Hautfarbe. Bist du CSU-Wähler?
Also ich CSU, ich bin ein Österreicher.
Aber kennst du den schönen Witz, Roberto Blanco, Roberto Blanco hat mal den Witz gemacht, auf dem CSU-Parteitag hat er dann eben eine Rede gehalten und endete mit dem Wort, wir Schwarzen müssen zusammenhalten.
Ja, das war so der einzige politische Message in so einer Karriere.
Aber ich glaube, der ist sehr konservativ.
Ja. Aber wir schweifen ab. Wo waren wir gerade?
Das ist ja auch interessant. Andreas Dorau, Hamburger Legende, macht ein Album über Wien. Ja. Du wagst dich quasi aus Österreich raus, zumindest mit deinem Label, fast schwarzen Austropop. Und wie findet das dann
wieder in Wien?
Wieder irgendwie hier zusammen? Das ist interessant, oder?
Ich kenne ja Maurice ewig so, aber eben, ich fand das eben von Maurice irgendwie clever sozusagen, provokante Frage, findet dieses Wort Austropop, ist Austropop eben politisch eben mit dem Nationalstolz und dann darf ein Schwarzer das nicht machen. Also das fand ich irgendwie tatsächlich diese freche Aneignung fand ich irgendwie gut.
Ja, ich finde, es hat auch ein bisschen so einen wahren Kern, weil ich finde, Maurice hat es auch irgendwie verstanden gehabt, warum ich in meinem Film, also kurz zusammengefasst, in meinem Film habe ich dann, das ist ein Dokumentarfilm über mein Leben in Österreich, wo ich mir die Frage stelle, schwarze Österreicher, was bedeutet für mich Schwarzer zu sein? Also was bedeutet für mich Österreicher zu sein? Und ich habe dann eine schwarze Band gegründet im Zuge des Films, wo wir auch so Pop-Lieder gecovert haben. Und das war für mich eine sehr politische Haltung und auch eine politische Motivation, um mal zu zeigen, okay, wenn man schwarze Menschen auf der Bühne sieht, die jetzt auch so Pop spielen und nicht so R&B oder so
Sachen. Genau, nicht das Klischee.
Das Klischee, was macht das in den Köpfen von weißen Österreicherinnen und Österreicher und was macht das in den Köpfen von schwarzen Österreicherinnen und Österreicher? Und das finde ich irgendwie spannend, weil ich mir die Frage dann stelle, so langfristig, okay, wenn junge schwarze Menschen, ich bin ja schon jetzt auch ein bisschen älter, 31, wenn dann so 20-jährige, 18-jährige schwarze oder nicht weiße Österreicher das sehen, fühlen sie sich dann dazu motiviert, vielleicht sich diesem Genre anzunähern? Und wenn ja, ist es was voll Schönes, weil...
Also wenn wir mal drüber nachdenken, also wir waren doch alle irgendwie verwundert, als Beyoncé plötzlich ein Country-Music-Album machte.
Ja, voll.
So, also,
ja.
Der Girl ist noch dazu.
Ja, aber eben, das war ja auch, es ist ja auch frech.
Findest?
Ja. Wie ein Cowboy und so weiter.
Als schwarzer Mensch in den geh mal in eine Country-Kneipe in Amerika als schwarzer Mensch. Viel Spaß.
Ja, das stimmt.
Aber dann wäre es auch vielleicht frech, dass der Mütter jetzt Austropop.
Ja, deswegen finde ich es ja gut.
Okay.
Es ist,
findest du es bei Beyoncé auch gut?
Ja.
Ja.
Und die Frage ist eben, was mich dann interessierte, also was ist denn das Austropop? Wenn ich jetzt eine, ab wann darf sich was Austropop nennen? So oder so. Und dann eben, wenn ich jetzt eine Platte mache, die handelt nur von österreichischen Themen, so, also eine rein österreich-inhaltliche Platte und es ist Pop, also es ist ja wohl Austropop.
Eben wie musikalisch gar nicht so fern, oder?
Also, ich kann das, ich weiß es nicht. Ja,
kann also finde ich, find, also ich, ja. Also mir hat die Musik gut gefallen von Mita.
Ja. Ich mache halt, also ist halt so witzig, weil ich bin ja erst über Startzeit bin ich so aufmerksam geworden auf deine Musik.
Und hast du dann tatsächlich nur die ganz frühen Sachen oder durch was hast du?
Also ich habe dann, also am Anfang habe ich auf Spotify halt den Namen eingegeben.
Und dann hast du der Fred von
Mutter. Und dann war halt natürlich die meisten Streams, hört man sich natürlich gleich an.
Das ist, glaube ich, gar nicht die Nummer 1 auf Spotify.
Ist es
nicht
ich glaube, Girls in Love ist bigger. Weil Girls in Love in mehreren Ländern im Top 10 war. Girls in Love Mexiko geht Girls in Love tierisch ab.
Bei unserem Interview, das wir damals geführt haben, hast du gemeint, das war so in den Benelux-Staaten, glaube ich auch, oder?
Ja, Benelux. Und dann ist es tatsächlich, weil ja eben das ist, eben der Refrain ist ja so ein Nicht-Englisch-Refrain. Und deswegen ist es eben, ich habe unheimlich viele Klicks in Mexiko.
Interessant. So. Checkst du das regelmäßig?
Ich habe es mal checken lassen und dachte dann, ja, vielleicht darf man sogar mal in Mexiko spielen. Pustekuchen, die hören nur das eine Stück.
Ja. Reputation ist bei dir eh wichtig, oder? Du spielst einfach ein ganzes, du spielst es einfach immer wieder.
Ich spiele das ja nicht, die streamen das ja, die Idioten. Aber
das ist 1997 oder so rausgekommen.
Ja.
Kann das sein? Auch schon.
Ja, war ich 4.
Aber... Ich habe es jetzt, glaube ich, nicht ganz auf meine Frage.
Ja, genau.
Ach so, Entschuldigung. Würdest du sie noch mal netterweise wiederholen?
Ich versuche es. Ja. Und zwar ist die Gesellschaft, zumindest vielleicht auch in Großstädten hier wie in Wien, und du lebst in Wien und du singst über Wien, ist die Gesellschaft da vielleicht schon diverser als die Musikszene?
Die was?
Diverse.
Natürlich, Großstädte sind immer divers. Also eben tatsächlich, was euch jetzt hier passiert ist und uns droht mit der Wahl, das sind vor allem passiert in Kleinstädten und auf dem Land. Also da ist die Brutstätte des Bösen. So, natürlich auch in Großstädten, aber eben Landbevölkerung, deswegen meint er, wieder Brücke zu Beyoncé, eben ländliche Gegenden sind grundsätzlich eben tendenziell irgendwie brauner oder schwarzer. Politisch.
Ja, politisch.
Also schwarzer Austropop dürfte in Wien eigentlich jetzt keine Provokation mehr sein, oder?
Ach, boah, es ist, glaube ich, klar ist Wien oder klar ist die Bevölkerung divers, auch österreichweit, auch am Land und so weiter. Aber ich denke mal trotzdem, wenn man sich, keine Ahnung, die FM4-Charts anschaut und es einfach nur demografisch sich die ganzen Leute anschaut oder Amadeus Award-Nominierungen, es widerspiegelt halt nur einen Teil der Bevölkerung halt so. Und das finde ich halt irgendwie schade. Und aufgrund meiner Hautfarbe und aufgrund deren Erfahrungen habe ich es halt für mich halt die Aufgabe gesetzt, okay, ich möchte halt aktivistisch halt tätig sein, aber halt in einem künstlerischen Rahmen so. Also für mich, also ich kann halt nicht auf Demos halt gehen, weil ich selber einfach Schiss habe, dass irgendwelche Nazis halt irgendwo lauern und mich auf die Fresse hauen. Somit habe ich halt das wunderschöne Glück, halt also Kunst zu machen. Und dann da habe ich mir gedacht, okay, dann halt in der Kunst möchte ich halt so Easter Eggs verpacken halt. Und das ist irgendwie voll schön, weil jetzt sitze ich da mit Andreas Doro und mit dir, Philipp, und darf über solche Sachen halt sinnieren.
Und vor allem, was ja interessant ist, muss ja nicht unbedingt provozieren. Es löst ja vielleicht einfach nur ein Gespräch aus.
Genau,
tatsächlich so, wenn er jetzt sagt, so, darf ich denn mit meiner Hautfarbe mich ausprobieren? Oder legt jemand hier Beschwerde ein? Das löst ein Gespräch aus. Also, und das ist doch das, was man schon mal will. Was sind denn hier, gibt es irgendwelche verbotenen Zonen für irgendwen? Ja, also gibt es eine Türpolitik?
Nee. Aber du wolltest diese Bühne oder du willst diese Bühne auch aktiv nutzen, quasi, die du hast.
Ja, also ich sehe mich halt, also es ist halt irgendwie spannend, weil ich möchte es auch nicht so ganz wortwörtlich halt sagen, okay, jetzt müssen wir alle zusammenhalten, weil ich finde, das hat sich jetzt nicht so positiv bewährt, weil irgendwie die FPÖ halt hat so viel Scheiße gebaut und trotzdem ist es wurscht den Leuten halt, so trotzdem wie sie die Partei. Ich glaube, mir geht es eigentlich viel mehr darum, halt eben sich auszutauschen, halt vor allem in einem diversen Rahmen. Also ich glaube, es macht es wenig Sinn, wenn ich jetzt nur noch unter schwarzen Menschen mich austausche und mich beschwere über das System oder whatever. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, eben auch mit weißen Personen darüber zu sinnieren halt so und sich darüber auszutauschen aus unterschiedlichen Ecken halt so. Und es ist irgendwie wunderbar halt, dass Andreas halt irgendwie drauf aufgesprungen ist, auf das Thema. Weil ich glaube, jetzt brauchen wir aber auch einen sehr großen Zusammenhalt, so egal so aus welchen Ecken die Person kommt oder aus welchem Genre oder welche Geschichte oder whatever. Es geht darum, okay, eine Bilanz zu ziehen, okay, eben was auch Andreas sagt, so, wenn wir über Austausch sprechen, wer darf das machen? Oder auch Hip-Hop, so dürfen weiße Hip-Hop machen oder schwarze, was ist authentisch? Ich glaube, das sind so.
Oder dürfen Rich Kids Hip-Hop machen?
Oder dürfen Rich Kids Hip-Hop machen, ja. Und das finde ich irgendwie spannend halt so. Einfach so ein offener Diskurs, weil wir haben jetzt auch keine Antwort.
Also ich weiß auch, mein, was ich vorhin sagte, wer darf was? Also mich hat beim Musikmachen, also als ich zum Musikmachen kam, war nicht meine Intention, dass ich auf einer Bühne stehen wollte, sondern ich war als Teenager von Tonträgern fasziniert. Ich wollte auch einen Tonträger, ich wollte aber selber bestimmen, wie der aussieht und was da drauf ist. Ich bestimme, ab wann es sich um Musik handelt. Und eigentlich ist das die gleiche Frage. Ich selbstbestimmt sagen, hier, das ist jetzt meine Version von veröffentlichbar. Und das sollte jeder für sich selber bestimmen dürfen und das ist eigentlich die gleiche Grundfrage.
Du hast eben einmal gesagt, du willst gar nicht als Musiker bezeichnet werden.
Ungern.
Weil gibt das noch immer?
Ja.
Warum?
Also die meisten Musiker sind dumm und B, tatsächlich Musiker ist für mich eine Person, die ein Thema auf einem Instrument 3:30 lang durchspielen kann. Ich kann es 30 Sekunden und dann brülle ich nimm auf.
Du bist Tonträgerhersteller.
Ja.
Glaube ich, hast du das mal bezeichnet.
Ja.
Es klingt jetzt nicht so romantisch, oder was?
Ich bin ja auch kein romantischer Typ.
Naja.
Was denn?
Die Musik kann durchaus romantisch sein für dich, oder?
Ganz kurzer Anhauch von Romantik.
Ja,
also, aufblitzende Romantik.
Aber du hast auch, also bei unserem Telefonat, als wir kurz vorgesprochen hast, hast du auch gemeint, dass die Zeit, wo du Musik gemacht hast, gab es so diese Szene von diesen Rockern, oder?
Ja,
mit Gitarre und Schlagzeug. Und ich war so, nee, das finden wir uninteressant. Wir möchten uns mit den Synthesizern und
elektronischen Sachen. Die Idee war, oder von der Underground-NDW ist ja Post-Punk. Also ja. Es ist eigentlich vom Punk und eigentlich den Punk-Gedanken wirklich ernst nehmen, und zwar jeder darf. Da ja. sind wir nämlich eben, das ist das Thema. Also jeder, niemand hat irgendjemand zu verbieten, du darfst Musik machen und du nicht.
Ja.
So,
ja.
Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Und ja, darf eine Person singen? Ich weiß noch, bei mir ging das los, dass zig Leute sagen, den kannst du doch nicht singen, der trifft doch keinen Ton, war mir egal. Also wer hat mir zu sagen, dass ich nicht singen darf?
Das heißt, bei den Rockern war es schon
genau,
so.
Genau, eben diese Musikerattitüde. Okay. Und da wollte ich gegen an sozusagen, ab wann darf jemand irgendwas machen? Also der muss eine Ausbildung haben oder muss eine schöne Stimme haben oder es muss auf einem großen Label sein oder so. Was sind, also genau, also ja, das ist dann, ja eigentlich,
das verstehe ich, was du
das meinst. Ist ja eigentlich der Punk-Gedanke, so, wirklich, also das DIY sozusagen, niemand hat irgendjemand zu verbieten, irgendwas zu machen.
Ja, das verstehe ich. Also die Haltung teile ich auch. Sehr.
Ja.
Also dann verstehe ich auch, was du meinst mit den Musikern. Also ich habe jetzt auch nicht auf einem Konz studiert oder so. Auch alles DIY.
Aber du hast mit Ed Pavillon, das war ja hauptsächlich englisches
Indie-Rock-Projekt.
Ist dieser Switch auch ins Deutsche jetzt, ins vielleicht auch Österreichische, bewusst auch gewählt? Oder wie ist das passiert?
Ich glaube so, also ich mache das Bandprojekt extrem lange schon. Und wir schreiben gerade das dritte Album. Und ich habe mir nach dem zweiten Album gedacht, so hey, ich brauche irgendwie für mich so ein bisschen einen Tapetenwechsel halt. Mhm. Und die deutsche Sprache war halt für mich damals als Jugendlicher schon eine schwierige Beziehung halt, weil im Deutschunterricht habe ich halt immer noch nicht genügend geschrieben, egal wie sehr ich mich bemüht habe. Also nie gereicht für meinen Deutschlehrer. Und ich glaube halt, eben im Zuge des Films, wo ich mich auch mit deutschen Texten befasst habe, so, also wirklich sehr intensiv, so mit Heller und Danzer und so weiter, war ich so, cool, ich kann mir es auch als irgendwie vorstellen, mich der deutschen Sprache anzunähern, also sehr sukzessive Weise. Ich habe zuerst ihn gecovert halt und aus dem quasi meine eigenen Texte geschrieben. So. Und ja,
das ist. Aber so glaubst du auch, dass du Menschen jetzt anders erreichst als mit der englischen Sprache?
Ja, das auf jeden Fall, das 100%, weil ich merke halt, dass auch in meinem Umfeld mir Leute halt irgendwie mehr Kommentare geben, und Feedback geben halt zu den Text und es nicht jetzt zu der Musik halt bei Palmen, was immer so, okay, cooles Konzert, coole Musik, aber es war nie ein Kommentar zu den Lyrics halt, und das ist halt für mich als Texteverfasser halt immer so ein, oh nein, warum achtet niemand auf die tollen Texte? Genau, und jetzt eben im Deutschen ist es halt dann es ist viel greifbarer, und ich bin auch gespannt halt, wenn einmal so das erste Konzert dann ansteht, wie das mit dem Publikum halt dann funktioniert, wie das Publikum darauf reagiert.
Ja. Ich habe von dir gelesen, dass so das erste Album von, es gibt ja zwei, oder Ed Pavillon,
ja, genau.
Album, das nach so dem ersten so ein bisschen so eine Resignation fast eingetreten ist.
Ja,
oder dass
absolut.
Oder dass es dir gar nicht gut ging auch.
Ja,
das
ja.
hätte mich auch interessiert bei euch beiden, weil du auf der einen Seite quasi mit, wie alt warst du, 15, 16? 16, glaube ich, diesen Hit schon hattest?
Also mit 15 habe ich mein erstes Single und mit 16 meinen ersten Hit. Ja.
Wirklich? Mit 16?
Ja.
Alter!
Projektwoche in der Schule.
Aber eben, das war eben Indie-Label, das war ein Atatak, ein Künstler-Label. Und eben das Tolle war, Pressefotos oder so, das kannten wir nicht. Also eben auch kein Pressetext oder so. Da hat man eine Single gemacht, da hat man die rausgehauen. Und ich konnte alles selber bestimmen, das war eben das Tolle. Also normalerweise hätte jeder gesagt, Junge, guck mal, und du schreibst du da und dann machst du das. Ja. Also so bin ich an Musik rangekommen, weil ich das Glück hatte, eben, dass eben diese Underground-NDW da irgendwie und tatsächlich da plötzlich so ein Zeitloch war sozusagen, wo plötzlich so ein Interesse durch Punk sozusagen dann an was kann Musik anders sein oder
du
was
lebst, seitdem du 16 bist von deiner Musik?
Zeitweise. Krass.
Das ist voll
schön. Ich habe Musik nie gemacht, um davon leben zu wollen. Ja. So, also das ist nicht, also wenn ich das, ich habe auch immer darauf geachtet, dass ich eben irgendwie noch andere Jobs mache, die mich auch glücklich machen. Also ich möchte nie einen Job machen, der nur Brotjob ist, sondern ich versuche in jedem Job irgendwie Erfüllung zu finden und meinen Zugang so, damit, weil eben Musik ist auch für mich irgendwie ein Ausdruck. Also ich kenne genügend Leute, die dann irgendwie tatsächlich durch Musik irgendwann mal, wenn sie erfolgreich ist, einen gewissen Lebensstandard sich angewöhnt haben und dann leider in der Not sind, den halten zu müssen, und da möchte ich gar nicht reinkommen.
Also du hast kein Ferrari, du bist nicht mit Ferrari von Hamburg
hergefahren? Nein, also ich bin mit dem Porsche gekommen. Okay. Nein, ich hab kein Auto.
Aber das ist auch eine gewisse Karriere.
Ich habe auch keinen Führerschein.
Karriereverweigerung.
Was ist denn, was willst du denn mit Karriere?
Aber das kannst du so cool, würde ich auch so cool sagen, wenn ich davon leben könnte, weißt
du? Es ist immer die Gefahr, so, ja, aber eben das davon leben zu können, ist gefährlich. Also es, wenn du dir die Geschichte von Künstlern anguckst, es gibt dann, wenn man nicht ganz unbegabt ist, in den meisten Fällen mal eine Phase, wo es sich so anschickt, als ob das so weitergeht. Wenn du dir aber die Geschichte anguckst, es geht nicht so weiter. Das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und dann musst du eben dir dessen sozusagen auf deinem Hoch dir dessen bewusst sein, Vorsicht, das wird nicht so weitergehen, und dich selber hinterfragen, wieso mache ich das denn, was ist überhaupt meine eigentliche Antriebsfeder, und dann gehen, bevor du gegangen wirst.
Ja. Ja, aber es ist interessant, weil eben zu deiner Frage, Philipp, weil eben das erste Album von Empowerment war für mich halt schon eine, es war schon ein Glücksmoment da, so, okay, krass, das habe ich eben diese erste Platte in der Hand, so. Ich war auch so wie du, so, okay, es wäre mal cool, ein eigenes Album in den Händen zu haben, aber trotzdem war es so, ja gut, aber die Miete muss trotzdem noch bezahlt werden, so, und ich war so, okay, scheiße, ich investiere da so viel Zeit und Energie und
Blut
rein, aber das war dann für mich so krass, weil da habe ich auch die Frage gestellt, okay, warum mache ich das eigentlich?
Ja, aber du machst das so, also weil Musik machen einen ja irgendwie auch tatsächlich Erfüllung ist. Also man drückt sich aus und arbeitet sich an was ab und irgendwie dieses Kämpfen mit der Materie, mit dem Text und
so. Aber das Ding ist halt schon so, wenn dann deine Friends...
Die Belohnung ist, dass du es geschafft hast.
Ja.
So, das ist eigentlich die eigentliche Belohnung, dass du da diesen Berg irgendwie erklommen hast und dann irgendwie auch tatsächlich am besten Fall so gut wie kaum Kompromisse hoffentlich gemacht hast, sondern dich dann da irgendwie immer neuen schwierigen Aufgaben gestellt hast, und dann hast du es geschafft, dein Album, was ziemlich nah dran ist, was du da machen wolltest, tatsächlich, auch wo die anderen sich da gegen Widerstände, dann, das ist eigentlich die Belohnung und nicht das Geld.
Ja, aber das ist halt so, also es ist immer so interessant, so aus welcher Position man das quasi auch sagt, weil ich immer so trotzdem war so für mich so, ja, ich durfte mich künstlerisch ausdrücken, ja, ich war mit meinen besten Freunden auf Tour und durfte auf vielen Ländern irgendwie spielen, aber trotzdem hatten meine Kollegen, halt für kurz Therapiegespräch, halt ihre Standbeine. Ne? Ja. Der eine war halt Kindergartenpädagoge, der andere Gitarrenlehrer, der andere halt in seiner Startup-Unternehmen-Geschichten halt so. Und ich war so, okay, fuck, aber ich kann mir nicht, bei mir war das so, okay, Urlaub, so mit meinen Freunden auf Urlaub zu gehen, war schon einmal für mich schwierig.
Ja, ja.
Oder ist doch immer für mich schwierig, weil ich ja der Künstler bin, der halt so sich mit Sachen befasst, extrem lange, aber die jetzt monetär technisch habe ich da keine Konsequenz draus gespürt. Und somit musste ich dann für mich dann das ganze Musik schaffen oder Kunst schaffen halt dann anders definieren halt so.
Ja. Aber hast du das Ganze in Frage gestellt? Das hast du gedacht?
Absolut.
Also ich glaube, ja, als Künstler sollte man finanziell eben eigentlich immer eine Mischkalkulation machen. Also so irgendwie, was weiß ich, okay, da kommt was auf Musik und das kommt unregelmäßig. Das ist ja eben das so. Und dann habe ich noch durch den Job und dann habe ich den, ich habe die ganze Zeit irgendwie zig verschiedenste Tätigkeiten in verschiedensten Bereichen, was mein Leben auch abwechslungsreich macht. Und das ist eben, mein Leben ist eine Mischkalkulation. So. Also, und tatsächlich, dass ich ab und zu mal nicht weiß, wann, ob das Geld am ersten da ist, damit kann ich umgehen.
Aber du hättest dir das auch leichter machen können, vielleicht, oder?
Aber sehe ich so aus, als ob ich es mir leicht mache?
Du wirkst zumindest glücklich mit dem, was du machst.
Ich lächle gerade.
Ja,
das sollte man
also das,
den Hörern sagen.
Aber wie ist es für dich, Philipp, wenn du jetzt irgendwie uns auch so hören siehst so, und aus Andreas Dorau und Muita Mataro aus unterschiedlichen Ecken. Wie wirkt das für dich als Journalist? Wie war für dich die Vorbereitung?
Also die Vorbereitung war durchaus interessant für mich.
Ja.
Weil also mit dir hatte ich mich schon öfters beschäftigt. Muita, mit dir, also ich kannte deine Band und jetzt halt irgendwie auch das neue Lied, aber wir haben jetzt noch nicht gesprochen miteinander.
Ja.
Und es war schon faszinierend zu versuchen, also ich habe, und irgendwie merke ich gerade, dass das gar nicht notwendig ist, aber ich habe schon versucht, irgendwie so einen gemeinsamen Connex zu finden in diesem Austropop-Label. Ja. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht wirklich notwendig, weil wir reden eh von denselben Sachen, dass das eine dann halt ein bisschen so klingt und das andere eine Außenperspektive ist.
Genau, man könnte eigentlich sagen, also sozusagen, dass wir hier sitzen dürfen, hat dann mit diesem Wort Austropop zu tun. Also das hat es ja dann schon gebracht.
Genau.
Sozusagen, dass so eben diese Provokation mit und eben diese Stigmatisierung durch ein Label, das hat ja jetzt hier die Tür zum Keller geöffnet.
Ja, aber mehr wortwörtlich, weil wir gerade auch in einem Keller sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Mehr muss es vielleicht gar nicht sein, oder?
Also im Keller sitzen und reden.
Genau.
Österreich halt, ne?
In einem österreichischen Keller sitzen und reden, ja. Das ist mein Traum.
Ich wollte euch eigentlich ganz am Anfang fragen, weil es ist ja jetzt ja dieser schöne, furchtbare Nebel in Wien. Es ist Jänner, wo wir aufzeichnen. Nebel. Du liebst es.
Ja, ich finde Nebel total... Da werde ich romantisch.
Und, bei dieser Kälte?
Was?
Bei dieser Kälte?
Die geht ja nicht anders, muss ja kalt sein, sonst steigt er ja nicht auf.
Okay, was ist die Frage?
Physik ein bisschen besser aufpassen.
Na, ich werde nachholen.
Okay, wäre nett, wenn wir uns nächstes Mal treffen, wenn du dann ein bisschen besser vorbereitet bist.
Ja. Ich gebe mein Bestes.
Ich bin ja auch der Älteste.
Ist das so eine Pastorensohn-Krankheit ein bisschen?
Mutter ist Lehrerin, ist noch schlimmer. Also ich bin total verdorben. Ich bin ein Besserwisser und Klugscheißer.
Welche Fächer?
Ich bin wiederum in der Schule Totalversager. Also ich bin...
Anti-Haltung, oder? Das war nee, so.
Ich bin Legastheniker und wahrscheinlich Hardcore-ADHSler. Und Autist bin ich, glaube ich, auch noch. Glaube ich nicht. So. Auf jeden Fall, in der Schule haben sie mit 16 gesagt, so, und jetzt gehst du mal besser.
So, ich habe mich noch nicht geschrieben, Leute.
Das war das Interessante, das wussten die in der Schule nicht. Also in der Schule, das waren alles Preuß, so, und die kannten das nicht. Das war eben das Tolle an der Underground-NDW, das kriegten normal bürgerliche Menschen überhaupt nicht mit. Ja. Und ich konnte Musik machen und die hörten da ihre Scheißmusik, ihr Status Quo oder
Wunderbar.
Sex Pistols.
Wunderbar.
Und ich konnte da eben mein Paralleluniversum. Und dann hab ich eben tatsächlich kurz mal von der Musik leben müssen. Und dann sagte mir doch jemand, eigentlich machst du doch überhaupt keine Musik. In Wirklichkeit machst du doch Kunst. Du willst doch gar keine Musik machen. Und dann habe ich angefangen, Kunst zu studieren. Und dann ging es so weiter.
Ah, du hast sogar studiert.
Ja. Ich bin sogar Akademiker, obwohl tatsächlich in Österreich, kann ich ja sagen, die meisten der Scheine hat ein Freund für mich geschrieben gegen Geld.
Ja, super. Also echt,
er brauchte Geld, ich hatte ein Studium und ich brauchte Scheine und dafür gab ich ihm dann mit der Schreibmaschine bitte und ich gab ihm dafür bunte Scheine.
Ja, super. Aber jetzt bin ich gespannt auf die
ganz kurz, weil du gesagt hast, also bei dir ist es ja irgendwie Fluch und Segen war dieser Hit, Fred von Jupiter, oder?
Ja.
Beides.
Also ganz wichtig ist tatsächlich für mich, dass ich noch einen zweiten geschafft habe.
Ach so, okay.
Also eben das Schlimmste ist doch, das schlimmste Stigma ist doch One Hit Wonder. Also das ist wirklich, da bist du der allerletzte Idiot. Und dass ich eben tatsächlich dann 10 Jahre später auch nichts ahnt. Sozusagen, beide Dinger waren Zufallsprodukte. So. Mhm. Dann nochmal einen zweiten, also ein Zweihint Wunder zu sein, ist mir schon recht wichtig.
Das wollen wir vermerken. Ja. Aber das ist ja interessant, weil du sagst ja, dass dich das geknickt hat, dass du es nicht gleich... geschafft hast, quasi davon leben zu können.
Ich habe noch keinen Hit geschrieben, ja.
Ja, aber du hast tolle Alben gemacht.
Ja, aber kein Hit.
Aber eben, das kennen wir doch alle. Also man macht ein Musikstück und dann steigert man sich rein. Ui, das ist doch hittig.
Aber weißt du was,
Andreas? Aber eben bei den beiden wusste ich es nicht. Also das und die beiden sind so über komische Kanäle zu Hits geworden, haben die sich dann selber da verästelt.
Aber Andreas, du warst 16.
Ja, ich bin ja besonders begabt. Deswegen bin ich auch in der Stadt von Mozart. 16. Deswegen, ich bin der Mozart von Hamburg.
Du hast 16 Jahre oder 15 Jahre auf dieser Welt gelebt und auf einmal, boom, Hit da. Und da ist es eine ganz andere Haltung. Es ist
doch was anderes, wenn du einen Hit, wenn du einen Hit wirklich bewusst gemacht hast, du hast alles, den kontrolliert. Oder ist ja zufällig links aus der Pobacke geflogen. Ja. Und das ist bei Fred vom Jupiter passiert. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Also wenn ich jetzt sagen würde, das wäre das Ergebnis meiner Arbeit und Studie.
Nein,
sozusagen.
Du warst 15, Andreas.
Aber es ist beides dann schwierig, oder? Ja, also dieser erste große Hit ist dann irgendwie schwierig für die weitere Karriere und Anführungszeichen. Entschuldige bitte das Wort nochmal.
Ja, ich lasse es mal durchgehen.
Auf der anderen Seite ist es auch schwierig, wenn dieser Hit nicht kommt,
genau,
oder?
Genau.
Also Mittelmaß?
Wenn ich mit 60
was ist
es nicht? Also es ist irgendwie, ich finde ja auch eben gut beim Musikmachen, eben auch wenn mich Leute drängen, mach doch mal eine Platte. Veröffentliche, wie ich lustig bin. Im Moment habe ich jetzt gerade viel rausgehauen. So. Und dann werde ich vielleicht wieder 6 Jahre die Fresse halten. Also eben, man sollte sich von niemand sagen lassen, wann man was zu machen hat.
Ja. Aber ich finde, man soll, also aus meiner Position halt heraus, der noch keinen Hit geschrieben hat und der das nur
der nicht kommt. So... Der kommt, nicht ich spüre ihn schon im Raum.
Er riecht, man muss einfach sehr, sehr smart sein halt. Man darf jetzt nicht irgendwie eben alle Karten auf die Musik halt
Und vor allem eben tatsächlich, was ich mir immer ich versuche mich immer vor Enttäuschung zu bewahren. Selbstschutz so. Also ich erwarte eigentlich bei Dingen eigentlich nie irgendwas. So, also tatsächlich, ich versuche es so zu kriegen, dass ich mit dem, egal wie wenig passiert, schon damit zufrieden bin. Alles andere sind Bonus. So, also eben tatsächlich, dass ich nicht irgendwie, die Welt ist mir irgendwas schuldig oder ich habe jetzt erwarte von ihm irgendwas, sondern sozusagen, dass ich die Platte schon meine Befriedigung innerhalb der Produktion, Befriedigung, dass ich da schon, und wenn da einer die gut findet, juhu, und wenn zwei die gut, juhu, so, also das soll so reichen, eben, dass ich nicht irgendwie Erwartungen habe, was irgendwie Leute mir irgendwie was zurückgeben müssen, oder?
Aber du wolltest jetzt nie auf den größten Bühnen stehen.
Nee, bin ich heilfroh, dass ich da nie hin musste.
Du?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Manifest ist schon, mal Arena Open Air auszuverkaufen. Das ist so...
Mindestens
das. Also das würde ich halt schon gerne erreichen.
Aber wenn man, mit Ausrupp schaffst du das?
Ja, es ist halt, aber ich finde es so interessant, weil ich bin halt schon jemand, das ist so... Einerseits habe ich so ein Geschäftsdenken in meinem Kopf halt so, weil ich noch keinen Hit geschrieben habe. Somit war ich so, okay, ich muss ja trotzdem halt selber plakatieren auf der Straße und Leuten schreiben, so, ich komme auf mein Konzert, so quasi. Da musste ich immer selber denken, okay, wie komme ich an die Person, die quasi ein Ticket kauft. So, ich hatte nie das Glück gehabt, dass ein Label kam, hey, ich glaube an deine Musik, da hast du mal 50.000 Euro Vorschuss und das kannst du dann ja nur Mucke machen und wir machen das schon irgendwie.
Ja, die sind dann auch irgendwann alle.
Nee, voll, aber ich wollte nur damit sagen, halt, ich habe so einerseits so ein Geschäftsdenken und dann ein künstlerisches Denken und diese Beziehung halt von diesen beiden ist halt teilweise schwer, weil wenn ich dann, klar, ich bin dann im Studio und dann schreibe ich halt und dann denke ich so, okay, denke jetzt nicht so, was ist der Radio-Hit? Ich habe zum Glück einen tollen Manager, der dann sagt, okay, ich finde das irgendwie interessant oder macht das irgendwie kürzer und so, weil das ist halt so seine Aufgabe. Und da bin ich halt schon sehr privilegiert, dass ich da jemanden habe. Aber trotzdem überlege ich auch mit dem Stefan gemeinsam, mein Manager heißt Stefan Rehlsteiner, überlege ich trotzdem, okay, wie können wir halt dieses Produkt Mulder Mataro halt interessanter gestalten.
So. Wobei übrigens tatsächlich, wo wir jetzt gerade, du redest immer vom Hit, tatsächlich habe ich festgestellt, ein Hit ist eben ja nicht nur bei mir, sondern auch bei allen, Hit ist wirklich Fluch und Segen.
Ja.
Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du es als Künstler, als Albumkünstler schaffst und am besten nie einen Hit hast. Also Element of Crime und Tokotronic und so, auch Ketka, die hatten alle keinen Hit.
Ja.
Das Beste ist, was dir, weil ein Hit ist sozusagen, dem wirst du dann immer gemessen und dann kommst du ja auch irgendwie in kulturelle Kreise, wo du dich gar nicht wiederfinden möchtest mit Leuten. Also am besten ist es tatsächlich, wenn du es schaffst, peu à peu immer mehr Alben zu verkaufen und nie einen Hit hast, weil an dem Hit, der ist eben tatsächlich eine Fußfessel. Und jetzt würde ich gerne eine Rauchpause machen.
Na, was mich interessieren würde, weil bei dir, Andreas, weiß ich's, in etwa, bist mit Musikinstrumenten groß geworden auch, oder? Durch das Elternhaus.
Ja.
und hast wahnsinnig viele Gitarrenlehrer
verschlissen.
Ist das
die Vergangenheitsform.
Danke, Andreas.
Ja, gerne. Schöne Grüße von meiner Mutter.
Wie war das bei dir? Also wie bist du mit Musik
aufgewachsen,
in Berührung gekommen? Wie bist du zum Musikmachen gekommen?
Ja, mein Vater ist ein sehr, sehr großer Jazz-Fan. Und damals, als wir in Salzburg gelebt haben, wir haben in der Nähe vom Rockhaus gelebt. Das ist so ein, ja. Kennst du das Rockhaus in Salzburg?
Nee.
Kann man es
beschreiben? Hast du nie gespielt?
Ich durfte in Salzburg noch nie spielen.
Okay,
also ich habe in Wien öfter mal gespielt und auch mal in Graz. Und das war's.
Darfst du nicht nach Salzburg?
Nach Salzburg darf ich nicht.
Auf jeden Fall, weil mein Papa sehr oft dort auf Konzerten halt. Und da war ich halt immer dabei als Kind. Und da habe ich mir gedacht, ach, wie lustig diese Menschen auf dieser Bühne, die da gemeinsam musizieren.
Ja.
Aber genau, meine Eltern waren eher so Fans. Die waren nicht Musikschaffende oder sie konnten beide kein Instrument spielen, sondern die waren einfach sehr leidenschaftliche Hörerinnen und Hörer. Und ja, und dann tatsächlich halt mit 12 hat dann Tokyo Hotel dann irgendwie bei mir einen Knopf aufgemacht und dachte, okay, krass, diese jungen Boys, die da auf der Bühne stehen und rocken, das möchte ich auch einmal machen.
Das ist eigentlich lustig, weil die waren ja auch, oder?
Wie alt waren die? Die waren noch die viel waren jünger, auch, also es war ja erst Devilish sozusagen, genau. Die Vorgänger. Da
kennt sich jemand sehr gut aus.
Und dann eben tatsächlich bei denen ist ja tatsächlich, wie die auch tatsächlich das Zepter in der Hand behalten haben. Also es gab ja eben diese älteren Produzenten und die den dann auch anrieten, Deutsch zu singen. So. Mhm. Aber tatsächlich die Brüder, sage ich mal, die haben wirklich gestalten ihr Leben selber. Ja, und das schon sehr früh.
Voll.
Aber eben, was er, glaube ich, wissen wollte, was war dein erstes Instrument? Flöte?
Erstes Instrument war tatsächlich Kurzklavier.
Okay.
Kurzklavier, aber ich habe das nicht verstanden mit diesem Üben und so weiter. Weil
du warst zu faul.
Nein, ich war das
verstanden nicht. Verstanden mit dem Üben, das
einfach. Nee, es war so, man trifft sich halt einmal in der Woche mit dem Klavierlehrer und dann sagt er so, okay, das nächste Mal.
Hast du das drauf?
Hast du es drauf? Ja. Und ich war so, warum soll ich das drauf? Also ich habe das nicht so richtig verstanden mit dem Lernen.
Das war bei mir auch. Ich habe neun Gitarrenlehrer eben auch verschlüsselt, weil die immer feststellten, ich habe wieder nicht geübt. Ich hatte einfach Üben, ich hasse Üben.
Genau. Voll. Und ja, und dann mit Tokyo war ich so, okay, jetzt muss ich mich zusammenreißen, weil ich muss jetzt einen Song schreiben. Weil
du wolltest denen nacheifern.
Irgendwie. Ja, ich wollte so, ich ist jetzt auch irgendwie Bock, dann Gitarre zu spielen und diese Rock-Riffs zu schreiben. Genau, und dann halt von Tokyo Hotel kamen dann die coolen Indie-Rock-Bands wie Arctic Monkeys und Kings of Leon und
okay,
wie
das
die
ist
heißen. So. Genau, das war so ein bisschen so ein, zuerst so, hahaha, Tokyo Hotel und dann so, okay, jetzt coole.
Weil mit deiner Band at Pavilion bist du dann schon in diese Richtung.
Ja, genau, Indie-Rock. Voll. Wie meinst du?
Da bist du schon in diese Richtung gegangen, bewusst dann auch quasi. Das war dann schon diese jugendliche Leidenschaft auch, die du ausleben wolltest.
Absolut.
Und Gitarre hast du dir dann DIY-mäßig selber beigebracht?
Ja, voll. Also so eine Mischung aus Gitarrenlehrer, der meinte so, hey, brauch Pentatonik lernen. Aber ich so, ja, fick dich, will ich nicht. Ich will gleich coole Songs lernen. Und dann war YouTube dann mein Lehrer. Und dann war so eine Mischung von Gitarrenunterricht und YouTube-Unterricht.
Aber wie ist das jetzt für dich als Solo-Künstler?
Ja, wie das ist?
Ja, ohne Band? Klassische Band.
Ja, also ich bin da jetzt so, Cebo Adam hat das so lustig zusammengefasst bei mir, weil ich habe ihm einen Song aufgenommen und er hat gemeint, ja, du bist halt so wie ein Nomade, weil bei meinem Solo-Projekt wandle ich quasi von Produzent zu Produzent und da tue ich mir wahnsinnig leicht halt, weil ich habe eben mit den Farben schon zwei Alben geschrieben, sondern weiß ich, okay, wenn man eine Songidee hat, dann weiß ich, okay, ich brauche das. Und die Produzentinnen und Produzentinnen sind dann die Menschen, die dann meine Ideen halt dann umsetzen. Das ist irgendwie dann praktisch, wenn man dann eben schon zwei Alben.
Ja, und tatsächlich, ich hatte ja dann irgendwann, weil wir Live-Auftritte machten, hatte ich da eine Band, so, was eigentlich nicht so mein Ziel war. Aber dann war eine Band auch irgendwie auch eine Fessel, eine Fußfessel. Ja, weil du hast eben die Freunde, die magst diese Leute, aber tatsächlich hörst du da andere Instrumente, die Person, und du musst dann und eben, ja, was kann der denn da auf dem Stück spielen? Und du hörst ganz andere Instrumente, die na, die super, aber gar nicht bedienen können. Ja. Und das ist irgendwie, der Klang, den ich im Kopf habe, ist gar nicht mit denen umsetzbar. Und gleichzeitig muss ich sie ja beschäftigen. Und insofern ist es das alleine sozusagen... ist auch wieder Fluch und Segen, so, aber sich die Instrumentierung und so weiter selber oder wer was spielen sollte, frei entscheiden zu dürfen, ist auch gut.
Ja, also eben mit dem beim Solo-Projekt habe ich eben verarbeitet mit so vielen Produzenten halt zusammen und die halt irgendwie aus unterschiedlichen Ecken kommen und dann lasse ich mich einfach sehr inspirieren halt, wenn dann so, hey, ich höre da so einen Synthesizer raus, okay, it's gotta be the Synthesizer, I guess. Und voll. Also ich kann halt Gitarre halt recht okay spielen, das ja, ist so mein Hauptinstrument. Und dazu halt so Synthesizer und so weiter. Und dann sage ich, ja, das muss dann so klingen wie Fred von Jupiter, diese Synthi-Line. Okay, hau mal rein.
So in etwa. Weil das ist ja auch interessant, ja, auf der einen Seite, wie du, Andreas, auch sagst, diese Freiheit, einfach ja, selber alles entscheiden zu können. Auf der anderen Seite dann auch, du hast das ja immer wieder mal gemacht, dir so Bandidentitäten auch zu schaffen, quasi. Ist das auch...
Was meinst du mit Bandidentitäten?
Ja, Andreas Dorau und die so und so.
Das war eigentlich eher, weil die Platte so einen Klang hatte, die ich dann, die Band habe ich nachträglich drauf gelabelt.
Genau.
Weil es irgendwie tatsächlich so klang, als sei es eine Band, dann habe ich, ja... habe ich mir die Bandjacke übergezogen.
Also du bist schon ein Marketing-Profi. Also ich sehe da immer so, Platte fertig, okay, wie kann man das in einem Kontext?
Also
machst du gut, das muss ich an alle jungen Musikschaffenden, ihr müsst euch gute Marketing-Ideen
also genau, überlegen. Musik ist eben ja tatsächlich, ein gutes Musikstück ist 30%. Der Rest ist sozusagen, wie du dich positionierst und ja, wie dein Haarschnitt aussieht.
Ja, so, finde ich gut. Find ich
das
gut.
Ist eben tatsächlich, und wenn du dein Musikstück, dem die größtmögliche Chance, denk du drüber nach und lass nicht andere denken. Dafür hast du das Ding da auf den Schultern.
Aber es kann ja auch ganz angenehm sein, sich hinter so einer Band-Identität auch zu verstecken, oder? Also das
ist aber auch faul.
Vielleicht.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, ich hab wir dann gemeinsam Nenner bei uns entdeckt, weil wir beide mit unserem bürgerlichen Namen stehen und nicht mit so einem Fake-Namen.
Das ist
schon cool.
Ja, aber eben tatsächlich, ich finde, das kann man aber auch nur machen, wenn der Name einen guten Klang hat.
Ja, aber also trotzdem, ich finde das cool. Also, wie Band ist jetzt so, man versteckt sich unter einem Ding halt und wir sind wirklich ganz, also wenn man den Namen aus dem Reisepass nimmt und Google eingibt, wird man alles...
Warne ich dich auch mal, wenn es so weit wird, kommt eben, wenn du T-Shirts drucken musst und du Leuten begegnest, die deinen Namen auf der Brust haben. Fühlt sich scheiße an.
Ja, das
kann man sich nicht vorstellen.
Ich hab anfangs immer tatsächlich Songtitel dann auf T-Shirts gedruckt, ja, weil ich wollte keinen Leuten begegnen, die meinen Namen auf der Brust haben. Das war mir peinlich.
Meine Single Schwarze Haare, da habe ich so Stickers gemacht. Ja. Da habe ich absichtlich nicht meinen Namen drunter geschrieben, sondern einfach so einen QR-Code mit dem schwarzen Hasenlogo halt drauf und that's it.
Aber vielleicht wirklich nur abschließend zu euren aktuellen Projekten. Der schwarze Hase, was stellt der für dich dar?
Ja, der schwarze Hase, der ist mir vor 2 Jahren begegnet in einem Traum. Ich habe mir so vorgestellt, ich bin wirklich an einer Bushaltestelle und ich war da vom Bus und der Bus kommt dort nicht. Und dann schaut mich so ein schwarzer Hase an. Und ich fand diesen Traum halt irgendwie sehr, sehr interessant. Warum befasst mich dieser Traum so intensiv? Und dann habe ich versucht, dann irgendeinen Song drüber zu schreiben. Aber ich glaube, so long story short, ich glaube, der schwarze Hase, man möchte auch nicht so viel vorkauen fürs Publikum. Aber ich glaube, im Endeffekt ist der schwarze Hase so eine Fuck-You-Haltung von, okay, ich lasse mir nichts vorschreiben, so wäre ich zu sein. Also wer ich sein soll, so quasi der schwarze Hase steht für Unabhängigkeit, für Eigenständigkeit. Und ich wollte mal die Farbe schwarz auch einmal positiv, in einer positiven Konnotation irgendwie geben, weil in der deutschen Sprache oder generell in der Sprache kommt mir vor, dass schwarz sehr oft negativ halt konnotiert ist, wie Schwarzfahrer, schwarzer Peter und so weiter, oder das schwarze Schaf.
Das schwarze Schaf, ja.
Schwarze Schaf, Schwarzarbeiter, weißt du. Irgendwie als kunstschaffender Aktivist dachte ich so, hey, jetzt sollten wir mal das in einer positiven Mantel quasi geben. Und klar, dann waren die Fragen noch so von meinen tollen intellektuellen Freunden, ja, dieser schwarze Hase, was Ich sehe da gar keine Metapher.
Doch, ich sehe, also tatsächlich, mich hat das Wort sofort angesprochen. Ich fand das ein gutes, weil Hase, okay, was unterstellt man dem Hase? Das ist ja Angsthase. Ne? Genau. Das, und eigentlich ist der Hase nämlich auch nicht positiv belegt. So, aber ich fand es trotzdem irgendwie tatsächlich eben nicht sozusagen der schwarze Wolf oder schwarze Löwe, ja, also genau. Eben nicht so ein Krafttier, sondern fand ich aber, hat mich sofort angesprochen, der Titel.
Voll. Ja, freut mich mega. Genau, und bin gespannt. Also es ist schön, dass das schon schönes Feedback quasi.
Aber was kommt da jetzt quasi unter deinem eigenen Namen jetzt? Also jetzt abgesehen von deiner
Band? Ja, also Single-Vorbereitung, nicht Single. Da, ich gerade mit dem Stefan dann im Gespräch, wann es rauskommt, weil mein Film bald da ist. Und das müssen wir halt dann, wie sagt man, koordinieren halt. Wann so der beste Zeitpunkt ist, so wenn man ein bisschen Music-Business-Talk machen möchte. Genau, und das wird eh im Frühjahr passieren, halt so, I guess, so April-mäßig.
Andreas, du hast ja jetzt, das ist ja quasi ein Doppelalbum fast, was du jetzt veröffentlicht hast über Beam.
Es ist eigentlich ein einfaches Album offiziell, es gibt aber eben einen Bonus, es gibt eine Edition mit einem Bonusalbum.
Ja, und dann hast du diesen schönen Song Austro Pop.
Also weil, es gibt ich einen mag Song keine Doppel, also es ist eigentlich eine Mogelpackung, weil eigentlich, ich mag keine Doppelalben, ich finde Doppelalben doof. So. Und deswegen ist es ein einfaches Album, aber in Wirklichkeit gibt es noch ein Bonusalbum, also ist es.
Spielst du dann auch in Wien?
Ich würde gerne in Wien spielen, bin von niemand gefragt worden.
Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Ja. Salzburg darfst du ja nicht, wie wir wissen.
Was?
Nach Salzburg darfst du ja nicht.
Ja, nee, das ist kein Angriff.
Ja, Philipp, das ist auf jeden Fall deine Verantwortung, dass du Andreas dann hier spielt mit dem Podcast.
Ja. Ja, vielen Dank euch für diesen schönen Austausch.
Ja, danke euch.
Durch Austropop.
Ja.
Wir sind zwar nicht schlauer, was das Thema Austropop, glaube ich, betrifft, aber zumindest sind wir zusammengekommen und haben über eure Projekte gesprochen. Ich würde euch zum Abschluss, Andreas, du wirst es lieben, weil ich kann mir vorstellen, dass du solche Sachen liebst. Ich würde euch noch ganz kurz ein paar kurze Fragen stellen zum Abschluss.
Oh Gott.
Cool. Ja, wenn du nicht magst.
Nein, schieß los, wir probieren es.
Probier's mal aus.
Du kannst das ja auch schneiden.
Du musst offen sein.
Okay. Okay, schieß los.
In welche Stadt würdet ihr immer wieder gerne reisen?
Wie bitte?
In welche Stadt du immer wieder gerne reisen würdest?
Nach Wien.
Also aufgelegt jetzt, gell?
Oh, stumpf.
Ja, ein bisschen langweilig.
Ja.
Berlin ist es nicht.
Ganz bestimmt nicht. Ich habe mir auch tatsächlich vergriffen, also natürlich hätte sich auf Wien, natürlich reimt sich auch Berlin. Ich hatte auch einen Text angefangen mit Unterschied Wien-Berlin, den habe ich aber der ist aber in der Mülltonne gelandet.
Mhm. Bei mir ist es, ich denke einfach, Mutter, nach Paris.
Welcher Film hat euch zuletzt verstört? Lange Gesichter.
Oh. Also, gute Frage.
Gute Frage.
Also ich kann nur mal sagen, welcher Film mich generell.
Bridget Jones.
Interessante Antwort.
Ja, gerade angeschaut. Schrecklicher Film. Schrecklicher Film.
Bei mir ist also der Film, den ich am verstörendsten fand, ist der Film Flatliners.
Kenne ich nicht.
Geht um paar Medizinstudenten, die es irgendwie hinkriegen, tatsächlich mal kurz tot zu sein, also und dann sozusagen werden sie von den anderen Medizinstudenten schnell zurückgeholt, bevor sie wirklich tot sind. Und dann sind sie in so einer Parallelwelt und da hat mir total Angst gemacht.
Welches Buch könnt ihr uns gerade empfehlen?
Bell Hooks, The Will to Change, glaube ich, heißt der Titel.
Ja. Habe im letzten halben Jahr kein Buch gelesen.
Auch eine Antwort? Was ist das schönste Lied der Welt?
Ich überlege noch.
Ja, ich auch.
Schönste Lied der Welt.
Das ist gemein, gell?
Mhm. Beautiful Sunday von Daniel Boone. Hm.
Kam noch nicht vor?
Das ist echt, das ist richtig, ich spüre da Druck hier in diesem Raum.
Was fällt dir spontan ein?
Ja, spontan. Ich überlege so, ich möchte gerne österreichische Künstlerinnen supporten. Von Jovo existieren.
Mhm. Was soll von euch und von eurer Kunst damit bleiben?
Das ist ja alles schon da. Habe ich ja schon alles hinter mir.
Warum? Bist du noch jung?
Was? Ich bin 61. Ich bin knapp vom Tod.
Nein, du schaust aus wie 40, Andreas.
Dankeschön. Aber mein Körper sagt, mein Körper fühlt sich an wie 80.
Weniger rauchen.
ja, also keine Ahnung, wenn man auf meine Werke zurückblickt, hoffe ich einfach, dass ich einfach Menschen halt irgendwie inspiriere und auf neue Gedanken bringen kann. So, das simple as it is, I hope.
Und irgendwelche letzten Worte noch heute von euch?
Wiedersehen.
Ja, schaut aufeinander, begegnet euch offen und tauscht euch aus, egal mit welchen Menschen ihr gerade gegenüber sitzt.
Das ist schön. Danke. Ja.
Vielen Dank.
Danke, danke, danke.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war Andreas Thora und Moita Mataro, die sich an einem grauen Jännertag mit mir zum Gespräch getroffen haben. Mein Name ist Philipp Dolle und Was soll das alles ist mein Podcast. Es gibt jetzt noch bis Ende Februar die Möglichkeit, den Podcast beim Ö3 Podcast Award zu nominieren. Das würde mich sehr freuen. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.